Wenn ich mich in meiner Flugblase jetzt bewege, treffe ich ausschließlich hochgradig passionierte, über manchmal auch über Familien, Generationen hinweg begeisterte Menschen, die eben an das Fliegen und an den Fortschritt im Fliegen glauben. Aber flächendeckend haben wir, finde ich, meine ich, in Deutschland keine Fähigkeit im Moment, daran zu glauben, dass wir über technologischen Fortschritt in eine bessere Zukunft kommen. Für uns selber als Deutsche. Und das ist ein Riesenproblem.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Marie-Christine von Hahn, der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. Mit ihr, da fliegen wir heute durch die Gegenwart und durch die Zukunft der zivilen und militärischen Luftfahrt. Und wir schauen natürlich auch ins All. Danke, Marie-Christine, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gern.
Warum sehen heute zivile Verkehrsflugzeuge eigentlich noch genauso aus wie in den 60er oder 70er Jahren?
Also zunächst mal sehen die einigermaßen noch so aus wie damals. Wenn man ganz genau hinguckt, dann haben sie sich ein wenig verändert.
Okay, aber die Form?
Die Form ist die gleiche.
Die Konstruktion ist die gleiche.
Die Form heißt Tube and Wing. Das ist relativ simpel zu verstehen. Wer Englisch kann, weiß, es heißt Röhre und Flügel. Einmal hat die Form sich bewährt. Das ist ein aerodynamisch optimales Design. Und der andere wichtige Faktor ist, dass es natürlich Flugzeugen nicht möglich ist, sich völlig frei weiter zu gestalten, weil sie immer andockfähig sein müssen. Und das erfordert, dass es gewissermaßen standardisierte Formen gibt.
Aber es gibt auch diese wunderbaren Studien, ne, wo dann plötzlich die Flügel hinten sind oder
absolut, ja. Genau. Ganz tolle Sachen gibt's da. Es gibt Flügel hinten, es gibt Passagiere, die in Flügeln sitzen und in der Mitte ist was ganz anderes. Das gibt's alles. Und Gott sei Dank wird daran ja auch geforscht. Das ist ja auch das absolute Wesen der Luftfahrt, dass sie sich eben weiterentwickelt und das hat sie seit jeher getan. Sonst würden wir heute nicht so schnell fliegen, nicht so effizient fliegen, nicht so drastisch weniger schadstoffreich fliegen wie vor vielen Jahren noch, vor einigen Jahren noch. Und so gesehen, deswegen sagte ich am Anfang, sie sehen vielleicht von der Form her noch ähnlich aus, aber innen drinnen und außenrum stecken ganz, ganz, ganz viele Innovationen, die es absolut erstrebenswert machen, zu fliegen und mehr zu fliegen.
Genau. Okay, wir gehen jetzt hier nicht in die Grundsatzfragen rein, ja, unter welchen Bedingungen es sinnvoll ist, zu fliegen oder nicht zu fliegen. Aber was du beschreibst, ist im Kern ja, dass seit den 60er Jahren, trotz quasi gleicher Flugzeugform, die inkrementelle Innovation, die schrittweise Innovation zügig vorangekommen ist. Okay, akzeptiere ich. Wo kommt sie denn heute zügig voran? Also wo seht ihr in der Branche, dass Innovation tatsächlich Schritt für Schritt Fliegen bequemer, sicherer, besser macht?
Also ich glaube vor allem, wenn ich bei den vielen Werksbesuchen und in den Gesprächen mir das angucke, auch beim Deutschen Zentrum Luft- und Raumfahrt, ganz wichtig, dass es zwar, wie du sagst, immer richtig inkrementelle Fortschritte sind, aber es klingt immer, finde ich, ein bisschen danach, als wenn man in einer Richtung gehen würde und wenn man einzelne Schritte macht, oder hintereinander weg, aber in Wirklichkeit sind es halt nebeneinander Schritte, die man geht. Und das ist beim Treibstoff, das ist bei der Aerodynamik, das ist bei den Materialien alles gleichzeitig der Fall. Also es ist wirklich ein irrsinnig imposanter Kosmos von Ingenieuren und Erfindern und Ingenieurinnen und Erfinderinnen, die eben an den verschiedenen Stellen Fortschritte machen. Und einer der wesentlichen ist natürlich die Anwendung von Sustainable Aviation Fuels, SAFs oder SAFs, wie wir sie gerne nennen. Und das ist ein Quantensprung, der gelungen ist, dass man eben Flugzeuge so ausrüstet und ausstattet, dass sie in der Lage sind, mit eben klimaneutral gewonnenen Kraftstoffen betrieben zu werden.
Okay, da bräuchten wir jetzt noch die radikalen Innovationen, die das auch schaffen würden, das in der Skalierung die Treibstoffe herzubekommen.
Genau, aber das ist nämlich der entscheidende Punkt. Nach meinem Empfinden mangelt es überhaupt nicht daran, dass wir zu wenig Ideen oder Impulse hätten oder eben mangelnde Ingenieursleistung, die in der Lage wäre, Innovationen hervorzubringen. Ganz, ganz, ganz oft sind es die Rahmenbedingungen, die nicht stimmen. Zum Beispiel ist es der Umstand, wenn wir jetzt bei den Treibstoffen bleiben, dass du zwar den anwenden kannst, aber du musst ihn ja auch haben. Du musst ihn verfügbar haben. Es müsste also ein Versorgungsnetz geben. Es müsste zunächst mal muss eine Produktion in ausreichendem Maße geben. Es muss ein Versorgungsnetz geben. Und dann ganz wichtiger Faktor, er muss auch bezahlbar sein. Denn wenn der Treibstoff, und wenn er modern ist, nicht bezahlbar ist oder fünfmal so teuer ist wie der herkömmliche und aber Fluggesellschaften darauf angewiesen sind, wirtschaftlich zu arbeiten, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ihn in dem Umfang anzuwenden. Also er muss verfügbar sein, er muss bezahlbar sein.
Okay, da hoffen wir dann also jetzt auf Skalierung und Innovation in der petrochemischen Industrie. Ist nicht so ganz deine Baustelle. Was eher deine Baustelle wäre, wäre zu sagen, jetzt fliegen wir aber doch mal elektrisch. Dann können wir auch die ganze Petrochemie und Biochemie irgendwie erstmal vergessen. Nicht die Biochemie, die brauchen wir für die Batterien. Aber wann fliegen wir elektrisch?
Wir fliegen ganz bestimmt, ganz bald elektrisch. Das ist schön genau, ne?
Ja, das ist top. Da freuen wir uns drauf. Genau.
Wir fliegen dann elektrisch, wenn eben die große Sprunginnovation bei Gewicht und Reichweite von Batterien eingetreten ist.
Das ist die einzige Engstelle.
Also ich habe vor einer, wann war das? Kurz vor Weihnachten, ein tolles Unternehmen besucht, das eben unbemannte Transportdrohnen herstellt. Und die haben berichtet, was für große, also das ist wirklich wahnsinnig imposant, was die können, wie weit die fliegen können, die testen. Und die wenden es an in Südamerika, in Afrika. Ich glaube, in den USA auch. Aber auf was für Widerstände sie in ihrer eigenen bayerischen Community stoßen, weil beim etwa, ich sage jetzt mal, jetzt muss man überlegen, ich habe es mir angeguckt, bei ihrem 10-sekündigen Aufstieg es ein etwas lauteres, surrendes Geräusch macht. Sobald es umklappt und dann horizontal weiterfliegt, ist dieses Geräusch wie ausgeschaltet und dann stört es eigentlich keinen mehr. Und das ist, glaube ich, aber wegen dieses einen surrenden Geräusches beim Aufsteigen stoßen sie also auf Widerstand in der Nachbarschaft, im Landratsamt und sonst wo. Und das macht solche Mechanismen oder solche Verhaltensweisen kennt man, glaube ich, in Deutschland nur zu gut. Und das wird, glaube ich, dauerhaft ein Problem werden, wenn wir das nicht überkommen und an die Menschheit hierzulande auch mehr appellieren zu sagen, nimm bitte mal für eine Weile etwas in Kauf, was in dem guten Glauben daran, dass wir hier eine Technologie haben, die uns als Gesellschaft weiter nach vorne bringen wird.
Deutschland hat ja im eToll- und VTOL-Bereich, also den elektrischen Flugzeugen, die entweder hubschrauberbasiert arbeiten oder tatsächlich einfach nur erstmal senkrecht aufsteigen und dann offenbar, wie die Firma, von der du gerade sprichst, dann in einen Gleitflug gehen. Zwei sehr spannende Startups hervorgebracht mit Volocopter und mit Lilium und beide sind in massive finanzielle Schwierigkeiten geraten. Also an der Technik scheint es nicht zu liegen, sondern an was anderem. Was sagt denn gewissermaßen es ist jetzt noch kein Scheitern, aber diese extrem schwierige Geschichte, diese beiden Posterchilds deutscher elektrischer Luftfahrtunternehmen gerade hinter sich haben. Was sagt die über Innovationskraft der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie aus?
Na, zunächst mal, dass sie existiert. Und das kann man sich nicht deutlich genug machen. Was wir nicht haben, ist eine flächendeckende Begeisterung für Innovation. Und ich spreche von flächendeckend. Also wenn ich mich in meiner Flugblase jetzt bewege, treffe ich ausschließlich hochgradig passionierte, manchmal auch über Familien, Generationen hinweg begeisterte Menschen, die eben an das Fliegen und an den Fortschritt im Fliegen glauben. Aber flächendeckend haben wir, meine ich, in Deutschland keine Fähigkeit im Moment, daran zu glauben, dass wir über technologischen Fortschritt in eine bessere Zukunft kommen. Für uns selber als Deutsche. Und das ist ein Riesenproblem. Weil wenn das so ist, dann hast du immer auch in der politischen Landschaft, und Politik ist hier wahnsinnig wichtig, zu wenig Rückhalt, nicht unter den Fachpolitikern, aber darüber hinaus zu wenig Rückhalt, um Forschungsförderung zu betreiben oder auch eben ein Narrativ mitzugestalten und in der Öffentlichkeit dich zu positionieren, dass du eine Gesellschaft hast, die eben sagt, wir sind begeistert über Forschung, wir sind begeistert zur Entwicklung und glauben, dass das uns in eine bessere Zukunft katapultieren wird.
Wie innovationsoffen sind denn die Regulierungsbehörden und die Zulassungsinstitutionen in der Luftfahrt?
Offen sind die, unterstelle ich jetzt mal. Also ich habe ein paar kennengelernt und die erscheinen mir durchaus genauso passioniert und begeistert über Fliegerei wie wir in der Industrie auch. Aber was ja ganz wichtig ist, ist, Sicherheit kommt immer zuerst. Und du darfst halt aus gutem Grund keinerlei Risiko eingehen, wenn du neue Technologien, neue Flugzeuge insgesamt, neue Bauteile, neue whatever zulässt. Du musst dir hundertprozentig sicher sein, dass es sicher ist. Dadurch kann es sein, dass das manchmal so erscheinen mag, dass es ewig dauert mit einer neuen Zulassung. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum tatsächlich moderne oder neuere Flugzeugformen noch nicht am Markt sind, weil du natürlich auch da sagen können musst, ich bin mir zu 100, vielleicht besser 120% sicher, dass dieses Fluggerät sicher betrieben werden kann.
Also zumindest genauso sicher wie die davor. Genau. Hundertprozentige Sicherheit gibt es ja natürlich eh nicht. Okay, dann bleiben wir doch gleich mal bei der Sicherheit. Du hast die Wahl, in einem Flugzeug zu fliegen, das vollautonom gesteuert wird, oder du hast die Wahl, in einem Flugzeug zu fliegen, in dem ein Pilot, der zwar gut geschult ist, fliegt, aber überhaupt keine quasi autonomen Sicherheitsassistenzsysteme hat, die ihn unterstützen beim Fliegen. Also du musst entweder voll dem Menschen vertrauen oder voll dem Sicherheitssystem der aktuell besten Generation. Wem vertraust du?
Dem Piloten.
Warum?
Einmal glaube ich, auch das habe ich mir zeigen lassen von wirklich klugen Forschern, dass natürlich technologisch in einer idealen Welt alles Mögliche möglich wäre. Natürlich könnte theoretisch ein Flugzeug sich vollständig autonom bewegen und unbemannte Drohnen zum Beispiel tun das ja auch, können das.
Klar.
Beim Fliegen mit Passagieren an Bord und Piloten selber ist es aber in der realen Welt so, dass sie nicht frei von Außeneinflüssen sind, die es nicht doch erforderlich machen, dass hin und wieder ein Mensch eingreift. Und ich glaube, dass wenn ich mir zum Beispiel anschaue, das Phänomen Jamming und Spoofing. Bei Jamming und Spoofing geschieht eine Störung des GPS-Signals.
Ja.
Und zwar entweder wird es gestört und verfälscht oder es wird das GPS-Signal, das das Flugzeug empfängt, überlagert mit einem falschen.
Genau. Eigentlich natürlich hauptsächlich im Militär angewendet, aber theoretisch kann das ja auch in die zivile Luftfahrt
Das passiert flächendeckend in der zivilen Luftfahrt genauso.
Aber nicht extra.
Doch. Das ist etwas, was existiert und ich habe gesehen in Schulungsmaterial und in Vorführungen, wie das tatsächlich aussieht. Und dann passiert das, dann ist die Situation, dass das Flugzeug smooth durch die Gegend fliegt und keinerlei Störungen vor sich hat, aber dass das GPS-Signal dann dem Flugzeug signalisiert, wir haben hier ein Problem, du musst jetzt durchstarten oder du musst in den Sinkflug gehen oder irgendwas. Und das in einer Situation, wo das nicht gut passt. Eigentlich. Und auch nicht angezeigt ist, weil ja alles in Ordnung ist. Das gibt reichlich Situationen, in denen dann der Pilot, die Pilotin, das erkennen muss und sich über das Warnsignal des Flugzeugs hinwegsetzen muss und sagen muss, ich weiß, dass das zwar jetzt mir hier angezeigt wird, dass ich meinetwegen angeblich auf ein Hindernis zufliege, aber das stimmt nicht. Ich weiß es, ich kenne die Route, ich kann rausgucken, was auch immer es ist. Und das heißt, im Moment sind wir nicht in einer Welt, in der man das total ausschalten könnte. Ich würde mich da nicht gerne drauf verlassen. Ich möchte bitte gerne beides haben. Ich möchte eine gute Kombination aus Mensch und Technik.
Ach ja, das wollen wir alle. Gleichzeitig ist es natürlich so, in dem Moment, wo der Mensch statistisch mehr Fehler macht als die Maschine, macht es ja Sinn, den Menschen rauszunehmen aus dem System. Aber ich habe verstanden, dass das in der Luftfahrt nicht allzu bald der Fall sein wird, alleine ja schon, weil es Menschen gibt, die diese Systeme bewusst stören, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. So, es sei denn, die Maschine ist dann auch wieder intelligenter, gewissermaßen den menschlichen Angriff abzuwehren. Okay.
Klar, also das könnte auch so sein und auch da wieder forschen und dann werden die Dinge irgendwann besser.
Schauen wir mal in den militärischen Luftraum. Braucht es in Zukunft noch Kampfjets?
Oh ja. Punkt.
Ach ja.
Gar keine Frage.
Gibt kluge Leute, die sehen das anders.
Wir beide wissen doch ganz genau, es ist doch wie immer im Leben. Es ist alles, was in Extremen auftaucht, ist nicht gut. Also auch hier und auch in diesem Fall übertragen auf diese Frage heißt das, ausschließlich Drohnen funktioniert nicht. Ausschließlich Kampfjets funktioniert auch nicht mehr. Man braucht tatsächlich beides. Du brauchst den Kampfjet, um Reichweite zu erzielen. Du kannst große Strecken mit Drohnen auch zurücklegen, aber sie sind klein. Du musst schnell von einem Ort zum anderen kommen können. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die da können die Drohnen nicht vollends mit den Kampfjets mithalten. Die Kampfjets müssen Gerätschaften transportieren in einem Ausmaß, teilweise die Drohnen auch nicht transportieren können. Also es gibt Größenordnungen in Geschwindigkeit und Transportvermögen, die Drohnen so nicht abbilden können und deswegen braucht es Kampfjets und Drohnen gleichermaßen.
Wie verändert denn der Aufstieg der Drohnen zurzeit? Ne? Wie verändert er denn das Geschäft eurer Mitglieder im Verband? Also wie verändert sich der quasi Luftrüstungsmarkt zurzeit?
Naja, zurzeit, also dass wir eine Situation haben, die uns nicht deutlicher zeigen könnte, als dass wir uns in allen Bereichen weiterentwickeln müssen. Und dass wir eben, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, dass wir dringend und ganz, ganz krass aufrüsten müssen. Wir müssen uns selber deutlich besser ausstatten, sowohl mit Kampfjets als auch mit Drohnen, als auch mit allen möglichen anderen Waffensystemen.
Flugabwehrsysteme,
da waren wir jetzt noch gar nicht. Ja. Genau, und das müssen wir tun, das müssen all unsere Verbündeten und Partner tun. Und die Herausforderung liegt nicht, was wir von den Kapazitäten her könnten. Die Herausforderung liegt natürlich in der Beauftragung, in der Beschaffung, in der Wartung und in der Finanzierung allem voranstehend.
Du hast eben beschrieben, dass wenn denn der politische Konsens da ist, dass wir aufrüsten müssen und damit dann auch die Mittel da sind, ja trotzdem die Dinge auch noch beschaffen werden müssen. Also wie muss sich denn Beschaffung der Bundeswehr oder vermutlich aller europäischen Armeen verändern, sodass das, wenn hochinnovative Systeme vorhanden sind, auch tatsächlich dann den Weg ins Militär reinfinden?
Also es muss natürlich sehr viel schneller gehen. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen. Also wenn ich jetzt auf das Kampfjet-Beispiel schaue, von der Auslösung der ersten Bestellung bis zur Auslieferung eines Eurofighters vergehen mindestens 5 Jahre. Und es beginnt damit, dass alle Unternehmen in dieser Wertschöpfungskette, die sehr groß ist, dann sind echt, echt viele Unternehmen, die daran beteiligt sind, dass zum Schluss da ein fertiges Flugzeug steht, dass die frühestmöglich ihre Aufträge haben müssen, um ihre einzelnen Komponenten bereitstellen und fertigen zu können. Und ich sehe nicht bei der Bundeswehr, dass da ein mangelnder Wille wäre zu bestellen. Aber auch hier sind natürlich wieder Finanzierungsfragen stehen mit im Raum. Und das macht jetzt so eine Bundestagswahl und ein fehlender Haushalt nicht wahnsinnig viel einfacher.
Klar. Aber dann lass uns auch wirklich jetzt mal ganz nach oben schauen ins All. Wo steht denn die europäische Raumfahrt in deiner Wahrnehmung? Ach Mist, jetzt muss ich schon wieder eine kritische Frage stellen. Wenn ich gucke ich mir die Entwicklung der Ariane 6 an und fange an zu weinen und dann schaue ich mir an, was SpaceX macht oder sogar die indischen und die chinesischen Raumfahrtagenturen.
Und immer erstmal positiv an die Sachen rangehen. Und das zeigt sich auch hier. Denn Deutschland ist absolut Weltmarktführer in der Produktion von Erdbeobachtungssatelliten. Das können wir besser als jedes andere Land auf der Welt. Das ist so. Und das weiß auch jeder. Deswegen ist es für diese Unternehmen nicht schwer, damit zu punkten, weil sie einfach unerreicht sind. Aber einer der wesentlichen Unterschiede ist eben, dass, wenn wir akzeptieren, dass der Staat, der Kontinent, der Ankerkunde für diese Unternehmen sein möchte, dass er das natürlich finanziell entsprechend ausstatten soll. Und da haben wir jetzt, glaube ich, möglicherweise einen Punkt erreicht, wo da ein viel deutlicheres Bewusstsein für entstanden ist in der politischen Landschaft und ein bisschen auch in der Gesellschaft, aber wir sind weit davon entfernt, eine wieder flächendeckende Begeisterung in der Gesellschaft zu haben für Raumfahrt. Und damit geht einher, dass nicht erkannt wird, was für Visionen wir haben und was wir hier bedienen müssten.
Was ist denn die Vision?
Die Vision ist, dass wir vollständig autonom oder ich würde eher sagen souverän im All agieren können. Und souverän heißt, wir können selber steuern und selber kontrollieren, dass wir überhaupt unsere Satelliten ins All kriegen und dass wir sie oben betreiben, dass wir in der Anzahl der Satelliten mit anderen Staaten mithalten können und dass wir sie oben auch eigenständig schützen können. Mhm. Und all das ist im Moment nicht der Fall. Mhm. Das ist alles, das passiert alles nicht. Die Amerikaner launchen zigfach mehr. Das ist ein Problem, weil du natürlich selber bestimmen möchtest, wann kriege ich welche Satelliten nach oben.
Ja, aber solange ESA Aerospace nicht richtig Dinge nach oben schießt, ist das ja schwierig. Dann musst du ja nur zu SpaceX gehen.
Im Moment müssen alle zu SpaceX gehen.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Bedarf an Launch-Kapazitäten so groß ist, dass eigentlich genug Raum für alle da wäre. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel im kommenden November bei der ESA-Ministerratskonferenz sagt, wir committen uns dazu und wir stocken eben diese Mittel, die wir der ESA zur Verfügung stellen, um eine Launcher-Challenge zu betreiben, um eben tatsächlich mit konkreten Programmen dazu zu kommen, wöchentlich, monatlich, vielleicht halbjährlich oder was, in verschiedenen Größenordnungen Satelliten ins All zu schießen. Da sind mir ja jetzt in den 4 Monaten, die ich dieses tolle Amt habe, auch wirklich ganz viele Augen aufgegangen. Nur 2, aber die sind ziemlich weit offen.
Erstaunlich. Genau, ja, genau. Mehr als 2. Genau.
Aber die habe ich jetzt sperrangelweit auf. Ich sehe, dass wir nicht ansatzweise in der Lage sind, hier Schritt zu halten. Und ich sehe, dass leider viel zu wenig bewusst ist, dass unser Alltag in jeder Minute heute schon von Satellitenanwendungen abhängt. Restlos. Und da kann vielleicht mal einer ausfallen oder 5 oder so, aber so richtig dauerhaft wird das nicht gehen. Wir können nicht kommunizieren, wir können uns nicht fortbewegen, unsere Energieversorgung wird zusammenbrechen, wir können der Naturschutz und der Klimaschutz und der Katastrophenschutz, all das hängt von Raumfahrtanwendungen ab. Es ist irgendwie, glaube ich, den Menschen zu wenig bewusst. Und da sind wir noch nicht bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Gnade uns Gott, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen sollte und wir nicht ausreichend souverän in Zusammenspiel mit Partnern im All agieren können. Das wäre eine echte Katastrophe. Wir wollten ja positiv sprechen eigentlich, ne?
Wie müssten denn ESA oder auch die nationalen europäischen Raumfahrtagenturen mit dem gerade erwachsenen und auch mit vielen interessanten, aufstrebenden Startups ausgestatteten Space-Ökosystem besser zusammenarbeiten, sodass sich tatsächlich das, was du beschreibst oder die Vision beschreibst, eine deutlich souveränere europäische Raumfahrt wieder entwickeln könnte?
Mein Eindruck ist nicht, dass sie zu schlecht zusammenarbeiten. Also ich habe die ESA im Speziellen und genauso aber eben auch das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt als äußerst strukturiert und ordentlich vorgehend und auf sehr viel Kooperation ausgerichtet empfunden. Ich weiß, dass sie sich verschiedenen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit stellen und dafür ist jetzt eben die anstehende Ministerratskonferenz im November so wichtig, tatsächlich auch hier einen Sprung zu vollziehen. Und das kannst du zum Beispiel gut sehen an dem Beispiel IRIS². Das ist ein Programm, was tatsächlich jetzt in großer Kooperation der EU-Kommission und der ESA, was ja unterschiedliche Stellen sind, geschehen wird und eben gerade die eigenständige Kommunikation und sichere Kommunikation, gerade für Streitkräfte, für alle anderen auch, aber für Streitkräfte herstellen soll. Und da sehen wir deutlich, bei uns auch, dass ein wirklich großer Ansatz an miteinander agieren. Große Unternehmen, kleine Unternehmen, europaweit. Das ist ja nicht unkompliziert. Also es ist ja, du sprachst gerade von dem Kosmos, glaube ich. Das ist eine ganz, ganz diverse Community von Kleinstunternehmen, großen Unternehmen, die sich manchmal auch irgendwie beäugen, sich ungerecht behandelt fühlen. Du hast, glaube ich, ich halte das für ein echtes das ist tatsächlich, na, nennen wir es noch Herausforderung, um das andere Wort, was einem da in den Sinn kommt, nicht zu nennen. Und dann die Budgetfrage eben, also ich weiß gar nicht, ich glaube, das amerikanische Raumfahrtbudget ist 5-mal so hoch wie das europäische. Also das heißt, das sind ganz andere Dimensionen, die können sich damit eben ganz andere Dinge leisten als wir. Und das ist ein Problem.
Tun wir mal so, als ob du allmächtig wärst, also jetzt nicht in einem göttlichen Sinne, aber so auf Erden und du kannst 3 Hebel umlegen, die die europäische Raumfahrt echt voranbringen. Was wären quasi die 3 wichtigsten Sofortmaßnahmen, um wieder richtig im großen Weltallspiel mitspielen zu können als Europa?
Der erste, das ist der allerwichtigste, wäre eine ganz klare Priorisierung stattfinden zu lassen in der deutschen und europäischen Gesetzgebung. Ich glaube, dass Sicherheit als allererstes kommt. Und die Sicherheit können wir nur herstellen, wenn wir in der Raumfahrt im Weltall souverän auftreten. Und 2 wäre die europäische Einheit. Ich treffe ausschließlich, und ich führe wirklich viele Gespräche mit Leuten aus der Raumfahrt, aus der Verteidigung, aus der Luftfahrt, einem gleichermaßen. Ich treffe ausschließlich Menschen, die allesamt hier in Brüssel, in London, in Paris, die alle möchten, dass Europa stark ist und dass wir unsere Zukunft gut sichern. Und ich glaube, wenn ich die beiden hätte, wäre schon mal echt viel getan. Priorisierung, okay. Europäische Einheit, deutsche Astronauten.
Ah, Nicola Winter hatten wir schon. Deutsche, die hatten wir schon im Podcast. Hört euch die Folge an. Ist eine tolle Folge, wo bei Nicola eigentlich bis dato nur auf der Ersatzliste steht. Die weiß ja nicht,
Amelie Schönewald auch.
Ja, die genau.
Würde ich auch noch sehr empfehlen einzuladen.
Ah,
schönen
gerne.
Gruß an Amelie.
Ich freue mich für ein Intro. Wobei, ne, toll wäre es natürlich auch, wenn man sie da oben irgendwann mal interviewen dürfte. Das kann man ja, ne? Wenn man einen Podcast einfach da hochschalten.
Wir können es auch eine Doppelfolge machen übrigens und zum Beispiel Nicola oder auch Amelie und Thomas Reiter einladen. Ich habe ganz viele tolle Weihnachtskarten geschickt gekriegt und E-Mails. Aber eine der allerschönsten Nachrichten kriegte ich von Herrn Reiter, der mir ein Foto geschickt hat, zusätzlich zu dem netten Text, was er selber aus der ISS aufgenommen hat vor Jahren, als er oben war.
Ich wollte gerade sagen, kann halt auch nicht jeder so ein Foto schicken.
Und der war ja, glaube ich, 2-mal ein halbes Jahr oder so oben. Und von den Bildern her sieht es ja wahnsinnig imposant aus, aber irgendwie auch eng und so. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, Herr Reiter, wie ist das eigentlich? Ist das nicht 6 Monate lang auch manchmal ein bisschen langweilig? Und da war er völlig entsetzt, weil er sagte, wie kommen Sie auf die Idee, dass das langweilig sein könnte? Das ist das Tollste, was es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Wenn er jetzt nochmal dürfte, sobald er gefragt würde, er würde nicht eine Sekunde zögern und wieder hochfliegen.
Nächster, jetzt kommen erstmal die Kandidatin hoch.
Also er ist sich dessen bewusst. Ein wunderbarer Mensch. Ich kann es nur empfehlen.
Sehr gut, sehr gut. Naja, der hat ja auch wirklich viele spannende Interviews schon gegeben. Aber gute Anregung. Würdest du denn auch ins All fliegen?
Ja, würde ich machen. Ich müsste es abwägen und überlegen. Und ich würde auch hier wieder gerne wissen, dass es...
dass du wieder zurückkommst?
Dass ich wieder zurückkomme. Ich habe hier so viele schöne Dinge zu tun und ich habe so ein schönes Leben, in das ich dann auch gerne zurückkehren würde. Aber ich glaube, was ja unisono alle, die da waren, sagen, ist, dass es eben etwas mit einem macht, die Welt von oben gesehen zu haben. Und das, glaube ich, ist schon sehr erstrebenswert, dass man Gelegenheiten hat, mit einer gewissen Distanz auf Dinge zu gucken.
Okay. Dann gucken wir mal nicht aus dem All in die Zukunft, sondern von hier aus in die Zukunft. Welche Sprunginnovation, die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, du kennst sie natürlich, welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, also 25 Jahre Zeithorizont von heute aus betrachtest, würdest du dir für dich, für deine Familie, für deine beiden Mädchen wünschen?
Also ich bin ja Mutter von 2 Teenager-Töchtern und was ich mir wirklich sehnlichst wünsche, ist eine echte Sprunginnovation. Kleiner Auftrag an die Sprint. Ein Bildungssystem, was ernsthaft bewerkstelligt, dass am Ende ihrer Schulausbildung Jungs und Mädchen und alle anderen rausgehen und ein technisches Grundverständnis haben und eine Wertschätzung für wirtschaftliche Entwicklung haben. das wäre auch noch, also so wie ich das Schulleben meiner Töchter beobachte, würde ich sagen, auch hier können wir von einem echten Sprung sprechen.
Also ein Riesensprung, insbesondere wenn man, wie wir beide Kinder im Berliner Schulsystem hat. Das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, sondern ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen gedanklichen Sprünge, die du für uns hier im Podcast oder mit uns gemacht hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke auch sehr. Hat großen Spaß gemacht.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr in diese oder eine andere Folge mit euren Freundinnen und Freunden teilt, wenn ihr den Podcast in eurer Podcast-App bewertet, uns vielleicht sogar eine kleine Rezension hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Wie immer auch dir ganz, ganz herzlichen Dank, Max. Und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Bis dahin gilt, bleibt neugierig.